Facebook befreundet. Keine Sorge, ich habe natürlich den Namen geändert. Er hat ziemlich fettige Haare, er ist dick, und also sehr dick, und das T-Shirt, das hängt immer so, also bis kurz über dem Bauchnabel, und es ist, und der Fritz, ne, der will sich immer mit mir treffen. Er hat meine Handynummer nicht, aber eben Facebook und so, und das ist echt schwierig. Kennt ihr diese Honks und Horste, wo man denkt, super mit dir? Und dann ist da noch Erna, die mich tatsächlich jeden einzelnen Tag, es ist kein Witz, fragt, ob wir nicht zusammen endlich mal wieder einen Kaffee trinken gehen wollen. Und ich denke mir immer, ach, ich habe diese Nachricht überlesen. Oder, ach, du hast mir geschrieben, ist irgendwie komisch, ist gar nicht angekommen. Oder, meistens denke ich mir irgendwas aus. Ich gebe zu, ja, ich bin Christ. Und ja, ich habe den Herrn Jesus lieb. Ich kann nicht aufhören, über ihn zu sprechen. Aber in meinem Leben gibt es solche Honks und Horste, wo ich mir denke, dich lade ich nicht unbedingt zu meinem Geburtstag ein. Ganz ehrlich, auch unter uns Christen, die wir uns hier auf solchen Veranstaltungen tummeln, gibt es Menschen, von denen wir sagen, ach, muss nicht sein. Honks und Horste. Kennt ihr vielleicht. Sie waren auf jeden Fall sehr christlich. Sie waren fromm. Und das meine ich gar nicht im negativen Sinne, sondern die hatten einen Wunsch. Wir wollen ein Leben führen, das geradewegs in den Himmel führt. Wir möchten alles richtig machen. Wir möchten nicht nach links oder nicht nach rechts abweichen, sondern wir möchten alles richtig machen. Und diese Honks und Horste wurden aus ihrem Leben verbannt. Die gab es nicht. Und einer dieser Frommen kam einmal auf Jesus zu und sagte, du Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben haben kann? Der meinte damit vielleicht gar nicht unbedingt das Leben nach dem Tod. Das ist es auch, aber es ist vor allem, was muss ich tun, damit mein Leben Tiefe bekommt und Schärfe und Gewicht und Bedeutung. Jesus antwortet mit einer Geschichte, das tut er übrigens ziemlich oft, wenn es wichtig wird. Und er sagt uns zwei Dinge mit, er sagt auch diesem frommen Mensch damals zwei Dinge, und ich werde euch das später nochmal erklären, welche Dinge das sind. Da war ein Mann, es war irgendein Mann, es hätte du oder es hätte ich sein können, also ich nicht, ich bin kein Mann, aber es hätte irgendjemand sein können. Er war ein Mann und der ging eine Straße entlang. Wir wissen nicht, warum oder wofür, aber er wurde auf dieser Straße, sie muss wohl ziemlich einsam gelegen sein, überfallen. Er wird von seinem Esel gerissen, verprügelt, er wird ausgeraubt und halbtot liegen gelassen. Und dann kommt was Interessantes, dann steht da, der Mann war nackt. Ich denke mir, die Bibel ist ja, das ist ja spannend, ne? Das ist ja ein Detail, hätte man ja auch weglassen können. Warum war denn dieser Mann nackt? Es ist ja immer so, dass wenn einem Menschen die Kleider genommen werden, ist bis heute übrigens eine Foltermethode, dann stellst du ihn bloß. Du kannst mit einem Menschen alles machen, aber nimm ihn nicht seine Würde. Und es hat was damit zu tun, dass ein Mensch bekleidet sein darf. Dieser Mann liegt nackt, ausgeraubt, verletzt, tatsächlich halbtot am Wegesrand. Irgendwelche Räuber haben ihn überfallen, um ihm sein Geld zu nehmen. Und überleg doch mal kurz, ob es in deinem Leben Situationen gab oder gibt, wo du dich so bloßgestellt gefühlt hast. Muss ja nicht nackt gewesen sein, aber du sagst, Mensch, da wurde mir meine Würde genommen. Ich gab's das. Vor kurzem eine Situation erlebt, da war ich mit einer jungen Freundin, die fliehen musste aus dem Iran beim Amt. Und diese Frau am Amt, die hat uns beiden, also ihr wie mir, definitiv jede Würde genommen. Die hat uns einfach stehen lassen, die hat uns angemacht, was wir überhaupt hier wollen, und sie ist eine zuständig und so weiter. Die hat uns beide förmlich nackig gemacht, bloßgestellt, jede Würde genommen. Und ich kenne noch andere Situationen in meinem Leben, wo ich sage, da wurde mir jede Würde genommen. Da stehst du da und fühlst dich nur noch zum Weglaufen, zum Verkriechen, zum, weiß ich nicht, vielleicht ähnlich wie es dem Jonas vorher ging. Dieser Mann lag nackt dort. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Es war ziemlich unwahrscheinlich, aber der kuriose Fall tritt ein, dass auf dieser einsamen Straße ein Mensch entlang geht und man könnte denken, ja, jetzt kannst du ja helfen. Der Mensch war ein Priester und der Mann sieht diesen Verletzten und geht einfach weiter. Er lässt ihn liegen, kalt, obwohl er sieht, was passiert ist. Vielleicht Blut, vielleicht verletzte Beine, ich weiß es nicht, der ist wahrscheinlich am Verdursten, das war ein Wüstenstück. Und der sonderbare Fall tritt ein, dass nochmal ein Mann vorbeikommt, ein Tempeldiener. Und er läuft und sieht diesen Mann und geht weiter. Ihr kennt die Geschichte. Die beiden Männer, die hätten helfen können, haben nichts getan. Das war denen, ich weiß nicht, ob es ihnen egal war oder ob sie irgendwas anderes im Sinn hatten, wie auch immer. Ich will auch gar nicht heute auf diesen armen Pharisäern und Schriftgelehrten, die im Neuen Testament immer so schlecht wegkommen, nochmal so drauf rumkneten. Ich frage mich nur manchmal, wie oft bin ich auf dem Weg in die Jugendgruppe, in den Gottesdienst, in den Jugendkreis, zum Glaubenskurs und habe nicht genau hingeguckt, wer mir auf dem Weg dorthin begegnet ist. Ich will mich nicht über die Pharisäer und die Schriftgelehrten, diese Tempeldiener oder den Priester erheben, aber ich frage mich, wo hätte ich genauer hingucken können? Dann kommt ein Mann, ein Ausländer, ein Samariter. Und mit dem Samariter war das so, das waren die ziemlich Unbeliebten. Das war vielleicht so ein Fritz, von dem ich dir vorher erzählt habe, oder so eine Erna. Ich weiß nicht, welche Person dir in deinem Kopf rumgeschwungen ist. Das waren die, definitiv die Outsider. Das waren die, mit denen niemand irgendwas zu tun haben wollte. Das waren Leute, die sich, und das war im Alten Testament verboten, das war von Gott her verboten, die haben sich vermischt. Die haben irgendwann Frauen genommen aus Syrien, aus Mesopotamien. Das waren die, über die die anderen gesagt haben, ey, also mit denen gar nicht. Die glauben definitiv was Falsches. Die hatten sich einen anderen Berg auserkoren, nicht den Berg Zion, zu dem die Juden gepilgert sind und was für die, wo der Tempel stand, sondern für die galt ein anderer Berg. Und so ein Mann, so ein Samariter, kommt vorbei. Und er sieht diesen Menschen dort am Boden liegen. Er steigt ab. Er geht hin, er beugt sich, er verbindet seine Wunde, er gießt Öl auf seine Wunden, er gibt ihm was zu trinken, gießt Öl und Wein auf seine Wunde, er hebt ihn auf sein Reittier und bringt ihn bis zum nächsten Gasthof. Dort sagt er dem Wirt, Mensch, versorg diesen Menschen doch bitte und er gibt ihm Geld. Er tut das eigentlich Naheliegende. Der ist nämlich gar nicht so weit weg, das ist auf dem Weg. Es ist auf dem Weg und die anderen Männer waren auf genau demselben Weg. Aber sie hatten es eilig. Sie waren vielleicht zielorientiert. Sie hatten einen ganz wichtigen Job zu erledigen oder sie wollten sich die Finger nicht schmutzig machen, ich habe keine Ahnung. Aber dieser Mann wendet den Blick und macht diesen kleinen Schritt auf diesen Mann, der da am Wegesrand liegt, zu und tut das Naheliegende, weil der da liegt und der ganz, ganz nahe ist. Er tut das Naheliegende, und eigentlich das Selbstverständliche. Wir können eine Sache lernen aus dieser Geschichte, und zwar das ist Hinsehen. Leute, guckt euch doch mal um. Guckt euch mal um, wer so in eurem Alltag ist. Oder jetzt auch in diesen 3 Tagen hier. Schaut mal genau hin. Wer liegt denn da? Wer ist denn da bloßgestellt? Wer liegt denn da verletzt? Wer braucht dringend eure Zuwendung? Schaut genau hin. Und dann tut das Naheliegende. Eine Sache ist mir in der Geschichte auch noch wichtig geworden. Der Samariter bringt diesen verletzten Mann ins Gasthaus und er gibt dem Wirt Geld, dass er ihn weiter pflegt. Er geht seinen Geschäften nach, er lässt sich auch nicht aufhalten, er geht auch weiter, er übergibt diesen Mann in die Obhut und er gibt ihm Geld. Leute, wenn ihr sagt, ich sehe was und ich möchte gern was verändern in dieser Welt, ich kann euch eines sagen, wenn ich sonst wenig über euch weiß, das wird euch etwas kosten. Es kostet euch, wenn ihr sagt, mal angenommen, du. Es wird euch etwas kosten, wenn ihr euch hinunterbeugt, wenn ihr genau hinguckt und wenn ihr das Naheliegende tut. Es kostet Zeit, es kostet vielleicht euer Geld und es kostet Kraft. Es kostet ohne Ende Kraft, jemanden zu unterstützen, jemanden zu tragen, auf so ein Reittier zu tragen. Mal angenommen, du. Mal angenommen, du würdest an dieser Stelle stehen. Mal angenommen, du würdest helfen. Mal angenommen, du würdest genau hinschauen. Mal angenommen, du tust das Naheliegende. Es wird dich etwas kosten. Deine Zeit, dein Geld, deine Kraft. Noch eine Sache. Der Samariter überwindet, das wird in der Geschichte gar nicht gesagt, aber das ist das, was dahinter liegt, ne? Der überwindet mit dem, dass er sich dem Menschen da unten zuwendet, eine Grenze. Und zwar war definitiv tabu, Juden und Samariter ist nicht. Da gab es keine Berührungspunkte und es ging so weit, dass man nicht einmal miteinander sprach. Und dem Samariter ist es in dieser Situation scheißegal. Der überwindet die Grenze und sagt, es ist mir scheißegal, woher du kommst. Es ist mir egal, welchen Glauben du glaubst. Es ist mir egal, aus welchem Volk du kommst. Es ist mir egal, ob du da nackt bist oder wie auch immer. Ich bin da. Ich helfe dir. Er überwindet eine Grenze. Schöne Geschichte, ne? Vielleicht im Religionsunterricht schon mal gehört oder auch sonst, ne? Der barmherzige Samariter, irgendwie klingelt da noch was. Das kennt man noch von den schönen Bilderbüchern von früher. Aber mal ganz ehrlich, Leute, alt, ne? Schon ziemlich bekannt. Was hat das eigentlich jetzt mit mir zu tun? Sitze ich jetzt deswegen hier? War es das schon? Mal angenommen, das wäre so eine Situation, die dir heute begegnet. Ach, schau mal selbst hin.
Voll erwischt. Ha, jetzt vor's Busch. Hast du gesehen? Zwei auf einmal.
Du willst.
Nächsten Level kriegt die Blitzattacke. Die ist der Hammer.
Hey, ich glaube, das will ich mal, die Blitzattacke. Wir müssen los.
Hey, Mann.
Wir müssen gehen. Ich habe Bandprobe. Schon um 5.
Ich bin noch gleich im Tempel. Hey, hast du den Move gesehen, wo ich den Copy-Jäger so voll über die Reling gepusht hab? So BÄM! Und ich so voll den lockeren Lightsaber-Sprung so BUSH! Und alle Sturmtruppen weggepustet, ey. Voll toll.
Und danach dann zu dem Boss-Gegner, weißt du? Mit dem doppelten Lichtschwert.
Voll die Darth Vader Nummer abgezogen.
Das geht klar.
Hey, Kleiner. Hey, Mann. Die Bahn kommt gleich und...
Das ist aber ein schönes Handy. Zeig mir das mal. Komm schon, zeig her. Das sieht doch nicht. Ich habe heute Geburtstag und da steht mir noch ein Geschenk zu, oder etwa nicht? Hier, weißt du, ich glaube nicht mal deine Mama an, was dagegen wenn.
Hey, gut, dass ich dich finde. Ohne Quatsch. Deine Brüder sind voll die Psychos. Sag denen einfach, die sollen mich in Ruhe lassen, okay? Die haben ihr Geld,
Die Sache ist aus der Welt. Hau rein!
Wer weiß, vielleicht könnte der barmherzige Samariter heute so aussehen. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, Leute. Gott braucht Helden. Er braucht nicht die, die die große Klappe haben, sondern er braucht die, die sagen, ich tue das Naheliegende. Es darf ruhig auch kreativ sein. Und es geht nicht nur irgendwie über das, dass wir irgendwie uns Mods präsentieren, sondern das Naheliegende tun. Um das geht's. Gott braucht Helden. Ich habe mir überlegt, naja, jetzt könnte ich ja euch, habe ich ja natürlich zu Genüge, ich könnte euch jetzt eine wunderbare Geschichte erzählen, wie ich vielen Menschen geholfen habe und voll die tolle, barmherzige Samariterin war oder so. Aber ich habe gedacht, nö, ich lasse die vielen Geschichten mal weg. Und habe mir gedacht, ich erzähle euch mal noch mal kurz, wie mir jemand zum Retter wurde oder so zum, ach, die hat mich irgendwie berührt. Steffi ist blind, schon von Geburt an und nicht, sie ist nicht nur blind, sondern sie hat einen total verkorksten Rücken, das heißt, die muss sich dauernd irgendwelche OPs über sich ergehen lassen, hat mehrere Bandscheibenvorfälle hinter sich, sitzt im Rollstuhl und damit nicht genug, sie wurde nie von ihrer Familie gewollt. Das heißt, sie hat ihre komplette Kindheit und Jugend in irgendwelchen Heimen verbracht und sie wohnt bei mir in der Nähe. Und ich habe gedacht, ach, die gehe ich mal besuchen und bin also hin und habe sie vorher angerufen, ja, darf ich mal vorbeikommen, alles klar, wunderbar. Und ich bin dorthin gekommen und Steffi hat mir einen Kuchen gebacken. Ich könnte mir ja sagen, ja, nichts Besonderes, wenn man Besuch bekommt, backt man einen Kuchen, aber back mal einen Kuchen, wenn du blind bist. Back mal einen Kuchen, wenn du gar nicht zum Einkaufen kommst, geschweige denn, dass du weißt, was wo steht. Back mal einen Kuchen, wenn du gar nicht aus deiner Einzimmerwohnung rauskommst, weil du gar nicht weißt, wie, den Aufzug gar nicht findest. Steffi hat sich also das Telefon geschnappt, hat einen Taxifahrer angerufen. Sie wird betreut, aber das hat sie irgendwie außerhalb dieser Betreuungszeiten gemacht, hat sie Taxifahrer angerufen. Der ist zu ihr hochgekommen, hat den Aufzug geholfen, sie ist nach unten gefahren, ist zu Lidl gegangen und hat einer Verkäuferin einen Zettel in die Hand gedrückt mit den Zutaten, die sie für diesen Kuchen für mich braucht. Die Verkäuferin eingepackt, zur Kasse gegangen, das Portemonnaie hergegeben, zahlen lassen, er hat wieder ein Taxi gerufen, wieder nach Hause gefahren, ist mit dem Aufzug im Rollstuhl wieder nach oben gefahren und hat diesen Kuchen gebacken mit Rückenschmerzen blind. Und ich habe diesen Kuchen gegessen. Ich fand es unglaublich. Ich fand es abgefahren, wie mir jemand so was Gutes tun kann, mit so einem Aufwand. Da ist die Steffi mir, die hat mit dem Glauben übrigens gar nichts am Hut, im Gegenteil, die hat Gott abgeschworen, die ist mir echt ein Vorbild geworden. Die hat sich das was kosten lassen, dass es mir gut geht bei ihr. Und das mit diesem Hintergrund. Wo machst du einen Unterschied? Wo machst du einen Unterschied? Es braucht gar nicht immer diese Heldengeschichten. Es braucht einen Unterschied zwischen uns. Dass es nicht passiert, wie es dem Jonas passiert ist. Es braucht einen Unterschied und damit schließe ich mich ein. Wie gehst du mit diesen Honks und Horsten in deinem Leben um? Mal angenommen, du bist dran. Hinsehen und das Naheliegende tun. Und noch ein weiteres, Theologie ist ja manchmal auch ein bisschen anspruchsvoll, also diese Geschichte hat zwei Dimensionen und für diese zweite Dimension, das dauert gar nicht mehr so lang, brauche ich drei Freiwillige bitte, die mal hier kurz nach vorne kommen können. Genau, ganz viele, ich sehe euch eigentlich überhaupt, denn deshalb kann ich auch niemanden, einer steht auf und da kommt nochmal einer und sie reißen sich, ja, ihr könnt auch zu viert kommen. Nee, komm, mit Hut auch. Wunderbar. Hi, du bist
Thomas.
Thomas.
Hi.
Jonathan.
Jonathan.
Max.
Max. Chris. Also, wir haben Jonathan, Max, Chris und wie heißt du nochmal? Wie heißt
Thomas.
Thomas. Also Thomas, Max, Christian und
Jonathan.
Jonathan. Ein Applaus erstmal, wunderbar. Danke, dass ihr da seid. Genau, also nehmen wir mal an, ihr seid Pharisäer hier. Also das ist natürlich, nicht die Jungs sind Pharisäer, aber sie stellen Pharisäer dar. So.
Machst du meine Sau?
Ja, und Pharisäer heute mal. Also, genau, ihr seid wunderbare Pharisäer. Das sieht gut aus. Die Pharisäer, die waren sehr geradlinig. Die waren straight. Die wussten immer genau, was Sache ist. Und das waren unbeschriebene Blätter. Die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, oder? Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen? Nö, ist nicht alles klar. Haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, waren super Kerls. Also haben wir ja eh schon gehört, der Max, ja. Also ein super Leben geführt. Und sie waren einfältig. Da ist nichts passiert in deren Leben, außer dass sie die Gesetze befolgt haben. Und dann, und da könnt ihr gerne mal mitmachen, ich hoffe, ihr könnt es besser wie ich, dann gab es da die anderen. Und die anderen haben vielleicht sogar was anderes, die sahen vielleicht anders aus. Die sahen erstmal anders aus, können wir hier mal zack machen. Genau, ja, alle Pharisäer können mitmachen. Ja, das ist, hätte ich sagen sollen, dass es ums Falten geht, so, ne? Wären da Mädchen gekommen. Die sahen anders aus. Und dann, was ganz abgefahren war, die haben was anderes geglaubt. Ja, es wird kompliziert, weil ich habe einen Tisch und ihr nicht. Die haben was anderes geglaubt und dann haben die in ihrem Glaubensleben vielleicht einen anderen Frömmigkeitsstil gehabt. Die waren, ich werde mich dermaßen blamieren, weil ich überhaupt nicht, so rum, ne? So rum geht's, oder? Ihr wisst schon, was rauskommt. Genau, so rum geht es. Also ihr wisst schon, ich hab Freiwillige hochgeholt, damit ich mich blamier. Ja, das ist cool. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, sie sehen alle ein bisschen anders aus, aber darum ging es mir nämlich auch. Und zwar, die Geschichte möchte uns noch anderes sagen. Die möchte uns scharf machen, die möchte uns sensibel machen dafür, dass es nicht um eine Einfältigkeit geht, dass wir alle gleich sind, sondern es geht um eine Vielfalt, oft gefaltet. Weil Vielfalt, und jetzt kommt's, beflügelt. Wir können ihn natürlich auch gerne fliegen lassen. Ne? So. Also das habe ich mir lange ausgedacht, hochkreativ, aber ich finde es trotzdem gut, weil das tatsächlich ein Bild dafür ist, von der Einfalt in die Vielfalt. Weil die Geschichte von diesem Samariter sagen möchte, wir überwinden Grenzen und genau, wir werden vielfältig und Jesus genau das ansprechen möchte, diese Unterschiedlichkeit. Ich danke euch, Jungs, das war großartig. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne fliegen lassen. Ja, meiner wird... Ja. Also, Ich danke euch. Ist ein ganz völlig banal vielleicht das Beispiel, aber ich will euch nur eine Sache, und wenn ihr die mitnehmt, dann habt ihr schon viel mitgenommen. Vielfalt beflügelt. Diese Unterschiedlichkeit zwischen uns, vielleicht zwischen Völkern, vielleicht zwischen Glaubensrichtungen, vielleicht zwischen unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen, das wird die Bandbreite erweitern. Die Samariter waren ein völlig anderer Typ als die Juden. Und Jesus nimmt genau ihn als Beispiel und das nicht ohne Grund. Er hätte alles werden können. Er hätte Politiker werden können oder Professor, mindestens Chefarzt. Aber er hat alles aufgegeben für mich. Weil er genau das zu seinem Thema gemacht hat. Mein Leben für dein Leben. Und er ist an den Raubüberfallsplatz meines Lebens gekommen und hat mich gerettet. Er ist ermordet worden für mich und das fasziniert mich. Leute, diese ganze Story, ne, von diesem Samariter und dem, dass wir uns helfen und möglichst und Vielfalt, und das ist doch Quatsch. Wenn wir nicht diesen einen hätten, der sagt, ich gebe für dich. Der Samariter ist niedergekniet und hat diesem Menschen was zu trinken gegeben. Er hat ihm eingeschenkt, er war wahrscheinlich ziemlich durstig. Und ich habe euch jetzt erzählt und lang und breit und möglichst kreativ und anschaulich und so weiter, dass wir anderen dienen dürfen, dass wir uns niederbeugen, dass wir genau hinsehen und dass wir einschenken dürfen für die anderen. Aber das wäre doch alles nur eine Farce, wenn es nicht einen gibt, der sagt, ich schenke dir ein. Und zwar, ich schenke dir so viel ein, dass es überfließt und überfließt und überfließt und fließt und fließt und fließt und immer weiter fließt und es hört nicht auf. Und dann können wir auch überfließen, weil Gott es gut mit uns meint. Weil er sagt, Mensch, ich bin für dich und ich komme an diese Stelle, wo du bloßgestellt wurdest, wo du nackt bist. Und du sagst, mir ist jede Würde genommen. Und ich sorge für dich, ich umsorge dich. Und erst dann bin ich so voll, dass ich sage, ich gebe es auch für andere weiter. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf, anders wie bei dieser Flasche. Ich möchte beten. Guter Gott, ich danke dir, dass du die Vielfalt liebst. Ich danke dir, dass du uns unterschiedlich gemacht hast und dass du uns entgegenkommst. Ich danke dir, dass du es liebst, wenn wir anders sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ein Herz dafür schenkst, dass wir das Andersartige auch lieben lernen. Und Jesus, ich sehne mich nach einem Blick für mich, für uns, dass wir sehen, wo jemand verletzt wird, wo jemand bloßgestellt ist, wo jemand überfallen wurde. Und das im übertragenen Sinn her und in dem ganz naheliegenden Sinn. Gib uns diese Augen und gib uns dieses Handeln. Beschenk du uns auch damit auf diesen nächsten 3 Tagen, dass wir das schon an diesem Wochenende lernen dürfen, wie du uns beschenkst, dass wir auch andere beschenken dürfen. Amen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich hiermit. Ich entschuldige mich hiermit beim Technikteam. Ich habe den Andi gefragt, ob ich es darf, aber das ist mir auch gerade erst eingefallen. Und also, wenn ihr sagt, Mensch, das, was ich heute gehört habe oder vielleicht auch heute schon erlebt habe, was in den Songs kam, was vielleicht in Bewegungen ausgedrückt wurde beim Tanz oder das, was Jesus in dieser Geschichte erzählt oder das, was diese Geschichte bedeutet, das hat mich angesprochen. Das macht irgendwas mit mir. Ich kann vielleicht noch gar nicht genau sagen, was. Dann möchten wir euch einladen. Und zwar, es gibt hier 3 unterschiedliche Segenstationen. Ich sehe 2 und eine dritte scheint, glaube ich, da hinten zu sein. Ja, genau, das sind so von unten angestrahlt. Dann bitte ich dich, geh dorthin und lass doch für dich beten oder lass dich segnen. Da passiert gar nichts Schlimmes. Die werden vielleicht die Hände aufgelegt, wenn das okay für dich ist, vielleicht auch nicht. Und du kannst sagen, Mensch, ich will mich vielleicht für eine bestimmte Situation segnen lassen. Vielleicht ist dir etwas eingefallen, wo du sagst, ach ja, da ist mir jemand in den Sinn gekommen, der wird immer bloßgestellt und dem möchte ich mich mal zuwenden. Oder ich möchte gerne mein Herz öffnen für jemanden. Oder mir ist jemand vor Augen im besten Sinne. Dann geh doch dorthin und lass mit und für dich beten. Das ist uns ein Anliegen. Und auch sonst, wir haben einen Gebetsraum. Und wenn man rausgeht, rechts, auf der rechten Seite, da sind auch immer Mitarbeiter. Wir sind alle zum Gespräch bereit. Also ich und auch die anderen, nehme ich an, die da jetzt auch stehen. Also sprecht uns an, redet mit uns. Und genau, wir bringen das zusammen vor Jesus.